Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Wie sinnvoll ist das Konzept für einen effizienten und bürokratiearmen Arbeitsschutz des BMAS? Mit dieser Frage befassen wir uns heute hier in dieser neuen Wandelwerker Podcast-Folge. Mein Name ist Stefan, Geschäftsführer der Wandelwerker Consulting GmbH, und mit dabei ist heute Dr. Christian Felden, Geschäftsführer der BASI, also der Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Hallo Christian, vielleicht stellst du dir ganz kurz mal vor, ja, Wer du bist, und dann können wir reinstarten.
Ja, Mensch, ja, Stefan, ja, vielen Dank, dass wir mal wieder zusammen sprechen können. Wir haben ja schon ein, zwei Sachen miteinander gemacht. Ergänzt sich ja gut. Ja, mein Name ist Christian Felten. Ich bin der Geschäftsführer der BASI, Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Von der Ausbildung bin ich ein Chemiker, also ein Naturwissenschaftler, und das wird auch immer wieder durchkommen, wenn ich spreche, eine ehemalige Aufsichtsperson eines Unfallversicherungsträgers und auch dem ganzen Unfallversicherungsgedanken nicht ganz abgetan.
Ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal.
Ich komme aus dem Bereich Prävention, aus dem Bereich Prävention. Wird man nicht verleugnen können.
Wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten über das Thema Bürokratie oder Entbürokratisierung. Wir hatten ja auch im September BASI im Dialog, waren wir auch zusammen. Und heute schauen wir mal auf die Pakete des Sofortprogramms, des Bundesministeriums. Was ist dort geschrieben worden? Ich glaube, ein Thema ist ja ganz brandheiß, würde ich fast sagen, das Thema Sicherheitsbeauftragte. Das ist ja natürlich, darf uns mal ein bisschen genauer anschauen, aber auch, sofern es die Zeit zulässt, auch auf die anderen Punkte schauen, die im Paket 1 zumindest vorhanden sind. Und ich denke mal, Paket 2 und 3 schauen wir uns auch an. Vielleicht in einer zweiten Folge habe ich die Vermutung.
Ja.
Lass uns mal reinstarten, den Sicherheitsbeauftragten. Oder erstmal generell.
Ich denke, das macht ja auch erstmal, die wollen ja auch relativ schnell Resultate sehen vom BMAS. Und dann sucht man sich natürlich eine Stelle aus, von der man meint, dass es da am schnellsten geht. Sagen wir mal, die ich finde das Wort nicht so glücklich, aber es steht hier Abschaffung von betrieblichen Beauftragten. Ich würde mehr von Reduzierung sprechen. Da kann man ja schon drüber nachdenken. In welchen Bereichen und vielleicht auch gefährdungsabhängig man Menschen beauftragen muss mit bestimmten Tätigkeiten im Betrieb. Also vom Ansatz her schon mal nicht schlecht, drüber nachzudenken, ob man mit dem Sicherheitsbeauftragten hätte anfangen sollen. Nun weiß ich nicht, aber es ist nun mal da.
Das sind ja im Prinzip spannende Zahlen. Ne? Wenn man guckt, wo kommen eigentlich so die ganzen Einsparungen, Schätzungen erstmal generell her? Und wir kommen ja im Prinzip von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und die haben ja in ihrem Positionspapier über 10.000 Einzelanforderungen gesprochen, die allein aus dem Segment des Arbeitsschutzes kommen würden. Und die sehen hier natürlich alles eigene Schätzungen. Die konnten wir jetzt im Vorfeld jetzt nicht irgendwie analysieren, wo die herkommen. Nee. Sprechen quasi von 1 Milliarde Euro Sparpotenzial. Also wie siehst du denn erstmal in deiner Rolle den aktuellen Schritt des BMAS, überhaupt erstmal ranzugehen an das Thema Bürokratie? Und was hältst du von den Zahlen des BDA?
Also ich finde überhaupt an die Methode, also die Methode zu wählen, erstmal zu überlegen, wo können bestimmte Vorschriften reduziert, verändert oder eben abgeschafft werden, finde ich richtig, auf jeden Fall. Und ich habe es schon immer gesagt, und man bekommt eigentlich die Überzeugung, ob etwas gut ist in der Prävention oder nicht, vor allen Dingen, wenn man irgendwann mal nachweisen kann, dass es Einsparungspotenzial gibt. Mit verbunden natürlich immer damit, dass man das Schutzziel ebenso erreicht, nur eben günstiger. Das ist im Prinzip, jeder, der mal ein Kartenhaus gebaut hat, weiß, auch bei 7 Stockwerken kann man aus den unteren, mittleren überall noch ein paar Bierdeckel rausziehen und das Gebäude hält immer noch genauso stabil, weil einige von den Streben, die da drin waren, völlig überflüssig waren. und der Rest hält. Also Schutzziel, wenn das Schutzziel gewahrt ist, dann habe ich auch keine Bedenken, auch mal drüber nachzudenken, ob nicht vielleicht die eine oder andere Vorschrift, der eine oder andere Beauftragte oder die, sagen wir mal, weggelassen werden kann.
Weil es gibt ja auch einige Beauftragtenrollen, ne? Es wurde auch klargestellt, den Leiterbeauftragten gibt es so nicht, ne? Das wurde ja auch klargestellt. Mhm. Wir haben ja auch schon mal über Rollen gesprochen, wie den Gefahrstoffbeauftragten, die es ja so auch nicht gibt, ne?
Nee. ja. Nee, da gibt es aber immer noch Seminare.
Genau.
Im Übrigen bin ich doch schon auch, wenn ich an unser Gespräch vom 11. September denke, doch. Wie soll ich sagen, ganz beeindruckt, denn viele Sachen haben wir angesprochen. Ich will ja nicht sagen, will uns nicht erhöhen, überhöhen, aber das sind ja anscheinend auch Gedanken, die nicht nur wir uns gemacht haben, sondern eben andere auch.
Ja, beim Thema Sicherheitsbeauftragte, ja, ist wirklich die Frage, muss es jetzt die erste Rolle sein, die, wo man raufschaut? Das sehe ich genauso. Raufschauen darf man, glaube ich. Ob es dann wirklich die Reduzierung ist oder die Frage ist, warum sind die vielleicht nicht so wirksam, wie sie sein könnten? Weil das wurde ja auch vom BDA quasi das mal ins Rennen geführt mit den Sicherheitsbeauftragten. Weil da steht ja im Positionspapier auch drin, der Wunsch quasi Entlastungen von Kleinbetrieben, indem man die Schwelle auf 50 hochsetzt. Und so steht es ja im Prinzip jetzt auch in dem Sofortprogramm, in der Idee, sage ich mal, erstmal drin, ja, die bis 50 oder bis 49 erstmal wegfallen zu lassen. Und ab 50 eine Person bis 49. Mhm. Aber die Frage ist ja, wo man raufgucken muss, ja, warum komme ich überhaupt auf die Idee? Wenn man dann natürlich guckt, was sagen jetzt die gewissen Institutionen, da gibt es ja viele, die schon geäußert haben. Ne? Es gibt ja der Fassbender von der DGUV, aus meiner Sicht, hat es am besten eingeordnet.
Fassauer, ja.
Du bist quasi ja im Haus, ne? Genau, ja, Fassauer von der DGUV. Der hat es aus meiner Sicht ganz gut einsortiert. Der hat es so ganz schwarz-weiß gemacht. Sehe ich ein bisschen bei VDSI und bei Gewerkschaftsbund ein bisschen anders. Das ist ein bisschen zu schwarz-weiß, aus meiner Sicht zumindest. Wir können gleich mal raufgucken auf die Aussagen. Aber wie ist denn so deine Sichtweise zur Siebe-Regelung? Also Siebe erst, pauschal ab 50 Personen, und danach eine Person bis 250 Beschäftigten.
Ja, also es kommt drauf an. Ich wollte noch einmal kurz sagen, hier, da bin ich noch nicht drauf eingegangen, aber ich komme gleich auf die Sicherheitsbeauftragten hier. 10.000 Einzelnormen oder Einzelvorgaben. Ich meine, da steckt auch ganz viel staatliches Regelwerk drin, nämlich einwirkungsbasierte technische Regeln in Massen, also Arbeitsstättenregeln bis sonst was. Das ist da alles mit drin. Deshalb diese hohe Zahl und deshalb vielleicht auch eine Milliarde Einsparung. Ja, aber die Abschaffung zur Verpflichtung zur Bestellung von Sicherheitsbeauftragten bzw. die Reduktion der Betriebsgröße oder die Erhöhung der Betriebsgröße, um einen Sicherheitsbeauftragten bestellen zu müssen, kann man ja schon hinterfragen. Ich würde das, es steht so natürlich im SGB 7, im Paragraphen 22 und auch in der Vorschrift 1 drin, dass wir da 20 haben, aber da steht auch noch eine ganze Menge mehr drin. Eigentlich schon der Weg, dass man das Ganze auch von der Wirkung dieser Beauftragten abhängig macht. Also räumliche Nähe zum Beispiel, würde die Wirkung von Sicherheitsbeauftragten auf jeden Fall erhöhen und das Sinnvolle. Und eben auch die Bereiche, in denen Sicherheitsbeauftragte tätig sind. Nicht? Eine Sicherheitsbeauftragte im Büro hat ja und mit Teilnahme vielleicht auch am Arbeitssicherheitsausschuss bei über 20 Beschäftigten hat ja wahrscheinlich was anderes zu tun als jemand, der, sagen wir, im Kampfmittelräumdienst Sicherheitsbeauftragter ist. Oder ich sag's in der Industriereinigung. Ja. Und das sind für mich völlig verschiedene Dinge und das gibt letztendlich auch die Vorschrift 1 her. Das BMAS hat sich ja vor allen Dingen eben auch an diese nicht ans staatliche Regelwerk gemacht, sondern eigentlich erstmal.
Ja. Das ist auffällig.
Das ist auffällig. Auch die Vorschrift 1. Vielleicht kommen wir auf die heute noch, aber vielleicht kommen wir auch etwas später noch darauf. Auch die Vorschrift 1 steht ja so ein bisschen im Fokus des Ministeriums. Natürlich kann man über alles sprechen, aber es fällt schon so ein bisschen auf, ne, dass man da erstmal anfängt. Aber vielleicht auch, Vielleicht auch, weil man auf der anderen Seite doch sehr viele vernünftige Seelen und Hirne sieht, mit denen man also auch reden kann auf Seiten der DGUV und ihrer Träger und der Selbstverwaltung. Ja. Ne, weil das ist Selbstverwaltungssache. Ja. Auch die Änderung der Vorschrift 1 ist eine Sache der Selbstverwaltung. So, ein Sicherheitsbeauftragter für mich ist, und so lernen das auch alle, die auch Prävention lernen, ist eigentlich einer, der ein Ehrenamt oder eine Person, die ein Ehrenamt hat. Die haben weder einen extra Schreibtisch, noch bekommen sie extra Gehalt, noch sollen sie per se Verantwortung haben. Also sie sollen einfach Kolleginnen unter Kollegen und Kolleginnen sein und etwas mehr wissen und sensibler sein als vielleicht die anderen, die diese Fortbildung nicht gemacht haben. Aber sie haben per se keine Verantwortung und letztendlich kosten sie auch nicht mehr als, sagen wir mal, die Abwesenheit während des Lehrgangs, den die Unfallversicherungsträger in der Regel anbieten. Ja. Insofern, dieser Beauftragte ist, sagen wir mal, nicht wie andere Beauftragte, wie zum Beispiel der Druckluftbeauftragte, der sozusagen als fachkundige Person Aufsicht führen muss, dass sich bei Arbeiten unter Druckluft niemand zu Schaden kommt. Das ist ein völlig anderer Charakter. Also dieser Ehrenamtscharakter als Kollege Kollege unter Kollegen, der ist schon was Einzigartiges. Und sollen 123.000 dadurch weniger werden, indem man die Grenzen hochsetzt, und 135 Millionen, das wären ja schon mehr als 10% der 1 Milliarde, ja, dann allein dadurch anschaffen kann. Da sieht man, dass die Relationen vielleicht noch mal klarer gestellt werden müssten. Ja.
Das glaube ich in der Tat auch. Ja. Ich glaube, die Relationen passen, glaube ich, nicht ganz allein für Sicherheitsbeauftragten. Man muss sich auch die Frage stellen, weil es gehört ja zur Wahrheit auch dazu, ne? Also wenn Arbeitgeber, glaube ich, die Frage stellen, macht das Sinn, einen Sicherheitsbeauftragten zu haben, ist, glaube ich, auch der Vorteil, den man hat, gar nicht klar, weil er vielleicht auch nicht gesehen wird. So, und das passt. Und das, denke ich mal, sehen wir ja auch bei den Umfragen so ein bisschen, ja. Also zum Beispiel Wirksamkeit von Sicherheitsbeauftragten, hat ja die DGUV selbst die Umfragen durchgeführt. So, und da ging es ja auch um Hemmnisse. Ich hätte mal ein paar Zahlen vorbereitet. Ja. Da ging es ja, da sagten ja 51,7% sagten ja, sie werden von den Kolleginnen und Kollegen nur selten bei Themen der Sicherheit und Gesundheit angesprochen. Oder 47,9 erfahren nur gar nicht oder sehr spät, wenn gefährliche Situationen im Unternehmen aufgetreten sind. Oder selbst nur 42,4 sagen, dass sie bei Begehungen mit der BG oder Unfallkasse, nachdem er es gefragt hat, oder staatlichen Behörden nicht mal eingebunden werden. Und das sieht man ja schon, glaube ich, in Data. Und sagen wir, wenn nur 50% sagen, sie werden auch angesprochen, dann darf man erstmal schon erstmal grundsätzlich die Frage stellen, was habe ich davon?
Ich
erlebe es auch übrigens selbst. Ich erlebe es übrigens selbst, wenn man wenn wir unterwegs sind vom Wandelwerker zum Thema Sicherheitskultur, dass sehr, sehr oft nicht klar ist, was habe ich für einen Vorteil von Sicherheitsbeauftragten. Mhm. In der Produktion noch eher, im Verwaltungswesen, da fehlt komplett oftmals.
Ja, natürlich.
Auch da in der Wahrnehmung auch nachvollziehbar so ein Stück, ja. So, aber ich glaube, es ist, glaube ich, von zwei Seiten zu betrachten. Es gibt schon Gründe auch, glaube ich, warum Arbeitgeber sagen, was sollen wir damit in dieser hohen Anzahl?
Ja, ist es wirklich eine hohe Anzahl, würde ich mal so sagen. Übrigens, ich meine, du vermittelst ja auch Kultur sozusagen. Ich finde auch Kultur in der Prävention in einem Unternehmen ist sehr wichtig, aber auch das ist ja nicht unbedingt mit harten Zahlen, also sozusagen zu belegen, also zu parametrieren. Irgendwie sagen, Kulturfaktor 8,5 von 10 oder so in dem Unternehmen. Das kann man ja nicht
machen. Ich lade dich gerne zum Messestand ein. Das kann man schon messen. Wir haben was entwickelt zum Messen.
Ja. Vielleicht kann man das ja übertragen auf das Konzept, und das meine ich nach wie vor, wir brauchen es einfach, Return on Prevention. Dass man das so macht, letztendlich ein dummerweise ist ein verhinderter Unfall oder eine verhinderte Berufskrankheit nicht sofort messbar. Bei der Berufskrankheit merkst du es ja erst in 20 Jahren, ob du irgendwas verhindert hast. Ne, das macht das schon schwierig. Aber wenn wir da was hätten, wäre es schon gut. Und dann könnte man auch mal die 135 Millionen die hier noch stehen, als Einsparpotenzial nehmen. Ja. Aber wie gesagt, die Frage ist berechtigt. Andererseits muss man auch sagen, die Ausfallzeit für die Ausbildung, weil die Kosten übernimmt ja der in der Regel der Träger, der Unfallversicherungsträger, die müsste man dann mal tatsächlich vielleicht auch mal ins Verhältnis setzen zu Ausfallzeiten bei Unfällen. Wir haben ja Arbeitsunfällen. Wir haben ja unsere Unfallversicherung, die dann die Kosten übernimmt, wenn es ein Arbeitsunfall ist. Und es ist auch immer noch Stolper, Rutsch und Sturz, Fall. Und das sind gar nicht so die so anspruchsvollen, aber die kosten die Träger unheimlich viel. Das merken die Unternehmen aber letztendlich gar nicht so richtig, weil es verschmiert sich ja in den Mitgliedsbeiträgen. Also das muss man bei diesem Ersparnis berechnen, als Volkswirt würde ich mal sagen, müsste man ja auch nochmal mit einberechnen.
Ich glaube, der Betonung on Prevention, den führt ja auch die VDSI, der VDSI ins Feld quasi. Das spricht ja auch in seiner Stellungnahme dazu. Zum einen, was ich positiv finde, dachte er ja auch, dass diese Reduzierung von Sicherheitsbeauftragten zumindest im Unternehmen der Betreuungsgruppe 3 nach DGU Vorschrift 1 Abschnitt 2, Absatz 2 Abschnitt 4 so da möglich ist, das sind wir wirklich d'accord, glaube ich, ne, so Verwaltungsbereiche. Mhm. Ich überlege jetzt gerade bei mir selbst, wir sind jetzt ja 25, denn steigend, ich habe jetzt einen Sicherheitsbeauftragten. So, und wir sind alles Arbeitsschützer. Also, so. Dann ist auch unten ASA, übrigens habe ich auch, ja. Also, das ist der Punkt, wo man prüfen muss, ist das sinnvoll, ne? Ja, wo ich ein bisschen vorsichtig bin, wenn ich halt diese Stellungnahme lese, ist halt, hier wird sich auch auf diesen Return on Prevention berufen. So, und den gibt es ja Zahndaten, faktenmäßig aktuell leider, muss man sagen, nicht. Ne?
Nein. Gibt es nicht.
Die Umfrage, die es damals gab, die ist ja sehr auf Bauchgefühl, also aus meiner Wahrnehmung zumindest, aus Bauchgefühl. Ne? Also was könnte man einsparen? Also
eine Umfrage. Kraft, ne? Also 2012. Aber
das war ja hier 1:2 oder so, ne? Nur 1 Euro rein, 2,20 Euro zurück. Ne? So, aber ich glaube, es braucht dann schon richtige, greifbare Zahlen, weil ich nämlich ganz genau daran, als ich das Ding meinem Vorstand damals vorgestellt habe, der hat gesagt, das ist nur nichtig. Nicht, weil er gegen Kultur war, ne? Er hat auch gut investiert, aber er sagte, dieses Stück Papier überzeugt ihn nicht so wie andere Sachen, die wir intern ausarbeiten, ne? Was halt wirklich so ein Bauchgefühl war. Also von daher glaube ich schon, dass es wichtig ist, den vielleicht nochmal neu auszuarbeiten. Aber was ich nochmal aufgreifen möchte aus der VDSI-Stellungnahme, ist ja, steht ja quasi auch drin, dass das Risiko gesehen wird durch diesen Rückbau, dass die betriebliche Partizipation, das Lernensystem aus Beobachten, Ansprechen, Verbessern geschwächt wird. Und da weiß ich nicht, ob das clever ist. Weil ich glaube, kulturell betrachtet wollen wir am Ende erst alle hinschauen. Ne? Und ich glaube, wir müssen hier dieses Schwarz-Weiß.
Das ist das deutsche Zuständigkeitsdenken auch so ein bisschen. Ja. Ich meine, aber man kann ja auch dann heilen, indem man das in die Ausbildung auch der Sicherheitsbeauftragten, auch als Ehrenamt, wir müssen es noch nicht so schnell aufgeben, als Ehrenamt mit aufnimmt. Also, dass er letztendlich auch eine Art Kulturbotschafter wird, der Sicherheitsbeauftragte, für, ich sage auch mal, kleines Geld. Das ist wirklich so. Und wenn ich drüber nachdenke, also müssen vielleicht auch nicht starre 20, 30, 40 sein, sondern man kann ja vielleicht auch mit 50 leben, jetzt ohne sagen, die Prävention in Deutschland geht den Bach runter, wenn man das gefährdungsabhängig und wirkungsabhängig macht, also was die Bestellung angeht, von den Sicherheitsbeauftragten. Also ich will auf keinen Fall vom Sicherheitsbeauftragten lassen, nicht? Aber wir haben doch früher beklagt, dass so viele Vorschriften da sind, dass mit einmal der Befreiungsschlag mit dem Arbeitsschutzgesetz, Beurteilung der Arbeitsbedingungen, nicht Gefährdungsbeurteilung, Beurteilung der Arbeitsbedingungen kam, aber dann letztendlich mit ihm auch die Gefährdungsbeurteilung und diese ganzen ZH1-Vorschriften, die also bis ins Kleinste geregelt haben müssen, wie etwas auszusehen hat, das wurde doch dann letztendlich auch zurückgebaut. So. Und was daraus geworden ist, man hat die Freiheit eigentlich, die man mit der Gefährdungsbeurteilung bekommen hat, gar nicht richtig genutzt. Und das ist genau so ein schematisiertes Ding geworden, was man eigentlich abschaffen wollte. Ja. Und vielleicht ist das jetzt auch dieser, sozusagen der dritte, das wäre ja dann der, Der zweite Schritt, der zweite große Schritt, Bürokratierückbau nach dem ersten, also starre Regelungen abschaffen durch Regelungen über Gefährdungsbeurteilung, wäre vielleicht schon die Evolution dieses ersten Schrittes, aus dem das Arbeitsschutzgesetz auch hervorgegangen ist. Also kann man es ja vielleicht mal sehen.
Du hast einen ganz guten Punkt gerade angesprochen, glaube ich. Das Thema war, vielleicht brauche ich nicht 100, sondern auch 50, so sinngemäß hast du gerade gesagt. Ne? Mhm. Ich glaube, wichtig ist, und das sieht man, glaube ich, oftmals auch in der Praxis draußen, und ich kenne es selbst von früher auch, man hat oftmals das Maß erfüllt, ja, in der Quantität. Da habe ich alle, die ich brauche, auf dem Zettel stehen. Sondern jetzt gehen wir in die Produktion, guck mal, wer ist denn wirklich aktiv? Und ich glaube, manchmal fehlt uns der Blick zu sagen, es kommt nicht immer auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich habe jetzt, deine Zahl nehme ich mal auf, ja, diese 50 wirklich sehr, sehr guten Sicherheitsbeauftragten, das ist ja mehr wert, als wenn ich sage, ich brauche unbedingt die 100.
Ja, ja.
Aber es macht von denen macht keiner was. Und vor dieser Herausforderung, ich kenne es ja bei unseren Vertrieblern, die sprechen ja so pro Woche, kannst du sagen, so mit über 100 Unternehmen. So, da ist auch eine Frage beim Kulturthema dabei, wie schaut es bei den Sicherheitsbeauftragten aus? Und die Antwort ist hier wirklich sehr, sehr oft, oh, da ist noch Potenzial nach oben.
Nee, also wenn man dann vielleicht auch bei den 50 bleibt und sagt, also ja, es wird jetzt irgendwie durchgesetzt, 50, dann würde ich aber noch dazu sagen, es muss aber auch möglich sein, je nachdem, was die Gefährdungsbeurteilung hergibt, auch mal schon bei 17 zu sagen, also da, also ehrlich gesagt, ich sage nur Industriereinigung oder irgendwie sowas in der Abfallwirtschaft, da brauchen wir aber doch einen. Und wenn man das in Absprache vielleicht auch mit seinem Unfallversicherungsträger macht, dann sagt, oh ja, stimmt, also ich würde auch sagen, da braucht ihr auch einen, dann ist es ja in Ordnung. Also nicht zu sagen, darunter brauche ich gar nichts, sondern das müsste dann natürlich auch sichergestellt sein, dass das dann trotzdem gibt und nicht das Unternehmen dann sagen, nö, wir haben ja 48, müssen wir nicht. Ja. Na, das müsste man schon sehen, dass man das kann.
Und ich glaube, dass es halt von Unternehmen, die heute schon, egal welche Größe, ob es der Bäcker ist, der Handwerker oder wie groß das Unternehmen auch ist, wenn die heute schon für sich erkannt haben, den Mehrwert eines Sicherheitsbeauftragten, dann halten die nicht an und sagen, okay, jetzt brauche ich keinen mehr, jetzt schaffe ich ihn ab. Das werden die gar nicht tun. Also ich glaube, da habe ich auch mal so ein bisschen so meinen Bauchgummel, wenn ich das ein oder andere Kommentar lese auch, was der Unternehmer jetzt unter Generalverdacht gestellt wird manchmal, so, das macht ja nichts mehr. Ich glaube ich nicht. Also ich glaube, in den meisten Fällen machen die sogar schon mehr in vielen Fällen, als sie müssen. Und schwarze Schafe hingegen, die haben wir überall. Ne? Da muss man natürlich anders rangehen.
Richtig, richtig. Ich meine, da kann man ja auch vom Hölzchen zum Stöckchen kommen, nicht? Auch gerade was Vergabe von öffentlichen Aufträgen angeht. Da sollte vielleicht nicht nur immer das Billigste genommen werden, sondern eben auch tatsächlich mal geschaut werden, wie ist denn da die Arbeitsschutzorganisation? Oder haben die denn da wirklich in der, sagen wir mal, irgendwo in der Kanalreinigung, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, haben die denn da noch einen, der dabei ist, auch was so Ausführungen von verschiedenen Arbeiten angeht oder verschiedenen Firmen zusammen. Das müsste man mal sehen. Im Übrigen, ja, es gibt ja den Tag der Sicherheitsbeauftragten, ne? Auf der A+A, muss ich jetzt an dieser Stelle ja nochmal, kann ich nicht unerwähnt lassen.
Ist ja ein guter Werbepunkt jetzt.
Du bist bei der, du bist ja auch bei der A+A und dass ich bin von Herzen und fachlich vollkommen überzeugt, dass wir Sicherheitsbeauftragte brauchen und dass wir sie weiterhin brauchen und dass wir sie als Kolleginnen und Kollegen unter Kolleginnen und Kollegen brauchen und dass sie im Grunde genommen also eine wirklich sehr, sehr, und jetzt ist nicht menschenverachtend, sondern nur positiv gesprochen, sehr, sehr günstige Methode, Art ist, Kultur und Sicherheit in einem Unternehmen also auch zu etablieren und zu halten. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass wir Sicherheitsbeauftragte weiterhin brauchen und dass wir da gar nicht so viel, sagen wir mal, durch starre Zahlen regulieren sollten, sondern dass wir das tatsächlich auch über Gefährdungsbeurteilung und Wirksamkeit machen sollten. Und da kommt man auch durchaus mal drauf, dass man auch bei kleineren Zahlen als also vielleicht sogar 20 Sicherheitsbeauftragten braucht. Ne?
Ja.
Das seh ich so. Also es ist, wie gesagt, ein Ehrenamt. Ja.
Also bin ich auch dabei. Ne? Also ich hinterfrage das ganz gerne kritisch, weil ich manchmal mir denke, okay, warum komme ich als Arbeitgeber auf die Idee, ich brauche sie nicht. So, das ist eigentlich der Punkt, wo wir, glaube ich, in allen Diskussionen, die wir gerade haben, wo es immer darum geht, der Arbeitgeber will nur Geld sparen oder ne, das Schutzniveau fällt auf dermaßen ab. Ich glaube, hier ist, glaube ich, aus meiner Sicht wichtig, den Konsens zu suchen, zu gucken, okay, warum machen wir das eigentlich? Also warum denkt er das so? Und meine Erfahrung sagt mir wirklich, es ist den Leuten oftmals nicht klar, was hat er für eine Aufgabe, was habe ich im Vorteil? Wenn ich erkannt habe, so ticken wir Menschen ja, ne? Wenn ich den Vorteil erkannt habe, den ich habe vom Sicherheitsbeauftragten, dann werde ich ihn niemals abschaffen. Wir müssen nur den Mehrwert erzeugen, ne?
Richtig. Und ja, die Überzeugung, dass es einen Mehrwert hat, ist wichtig, gerade bei diesen Beauftragten. Darum, ich weiß, sicher, wann hat nun mal bei den Sicherheitsbeauftragten angefangen? Ja. Das ist ja halt ein Testballon. Und ich denke, es ist gut, dass man überhaupt angefangen hat, hier darüber zu reden. Aber es gibt, und jetzt geht man eben an die DGUV-Vorschrift 2 bei der Gelegenheit nochmal auch Vereinfachung und Kultur kann man vielleicht auch nicht durch ein akademisches Regelwerk oder einwirkungsbezogenes Regelwerk alleine erreichen, sondern auch die UV-Träger haben ja auch zusammen mit der DGUV auch diese Branchenregeln etabliert. Und das ist eigentlich, ich würde sagen, fast auch so eine Art Kulturinstrument. Da sind Bilder drin, da sind Anregungen drin, how to. Und das ist alles, was da drin steht, ist ja auch nicht aus der hohlen Hand aufs Papier gebracht worden, sondern da steckt ja unheimlich viel auch Empirie drin. Und die sollte man ja auch nutzen dafür. Ja. Ich denke, Branchenregeln letztendlich auch in Kombination, sag ich mal, ich fange ein bisschen an, mit den Sicherheitsbeauftragten zusammen, kann vielleicht die eine oder andere starre Vorschrift einfach, sagen wir mal, im Betrieb einfach zumindest in den Schatten treten lassen. Die sind noch da, aber wenn wir uns hier nach richten, mit den Leuten, die wir haben, sind wir auf der sicheren Seite und es ist gut.
Ja. Also nach wie vor glaube ich auch, und da bin ich auch vollkommen bei dir, ne, und auch beim VDSI und so weiter, diese Rolle ist wichtig, ne? Keine Frage. Wir müssen halt es schaffen, diese Wichtigkeit auch in die Köpfe reinzukriegen und auch zu erklären. Ja. Ich mache mal ein Beispiel, also selbst von einem Weltkonzern, so, da waren wir zuletzt und auch da kam im Prinzip raus, was machen die denn eigentlich? Und das war wirklich im Bereich Operations wie auch Verwaltung. Mhm. Und dann haben wir mit denen erstmal ausgearbeitet im Workshop, okay, was hätten die Führungskräfte eigentlich für eine Erwartungshaltung an den Sicherheitsbeauftragten? Mhm. Die war nie definiert. Und das ist nicht nur in dem Unternehmen so. Die ist nahezu in keinem Unternehmen, wo wir bislang waren, definiert. Was erwarten wir eigentlich? Nein. Das ist bei Führungskräften dasselbe. Ne?
Das stimmt.
Wenn man das erstmal hat, ja, und mir klar, ey, die könnten mir das bieten. Und dann muss ich auch die Anforderungen definieren. Wenn ich will, dass sie das leisten, muss ich das und das auch sicherstellen. Und dann kommt man auch auf einen Zweig rauf, wo ich sage, okay, vielleicht habe ich auch Sicherheitsaufgaben, die brauche ich gar nicht, weil die leider in dem Fall nicht so aktiv sind und muss neue suchen. Aber das ist so meine Erfahrung, wenn man diesen Weg geht, den Leuten zeigt, was ist der Vorteil, was haben wir ja vor, dann suchen die auch wieder neue Siebes.
Ja. Ja, natürlich, dann sehen die, oh, ist gut. Ja, ich meine, vielleicht ist das ja aber auch so, es ist ja noch im Wesen, so habe ich es ja auch gelernt, die Sicherheitsbeauftragten haben keine Verantwortung. In dem Sinne. Ja. Also sie können nicht belangt werden, wenn sie was nicht sehen. Aber jetzt, wo du das gesagt hast, die haben aber auch keine direkte Anweisung, was sie tun sollen.
Genau, das ist natürlich ein Punkt, ne? Wenn ich nicht. Ja. Also ich glaube, also für mich persönlich, glaube ich, das ist die Erwartungshaltung, ja, die am Ende des Tages darüber entscheidet, kriegen wir die Führungskräfte abgeholt? Ja, oder kriegen wir sie nicht abgeholt?
Genau.
Und ich glaube halt, viele Diskussionen, die gerade laufen, sorgen eher dafür, dass der Arbeitgeber sagt, da seht ihr, jetzt kommt ihr mit den Pauschalargumenten wieder, Return on Prevention, die es nicht gibt. Ja, ihr kommt damit.
Noch
damit
nicht.
Noch gibt es das nicht. Und damit holen wir sie nicht ab. Und kulturell, persönlich muss ich sagen, kulturell auch nicht gut. Ja, wenn wir über die Beteiligungsschiene gehen, haben wir auch darüber gesprochen, als wir uns getroffen haben am 11. September.
Ja.
Über diese Schiene, auch in diesem Punkt, glaube ich, da gewinnen wir viel, viel mehr für das Thema Arbeitssicherheit und auch für die Sicherheitsbeauftragten.
Ja, sehe ich auch so. Aber diese Sicherheitsbeauftragten sind teilweise wirklich so wie freie Elektronen. Die werden ja nicht geführt als solche. Es gibt ja
der
keine Abteilung. Der steht im Migrant
raus, ne?
Ja, ja. Ja, aber so, die sind ja, sollen ja frei sein. Das ist ja aber ja. auch gerade für die Kultur, das ist ein hohes Gut. Ich meine, die sollen auch nicht einfach immer so mit der Zeit zu Boden sinken und dann sozusagen unten bleiben. Also die, das ist aber gerade diese Freiheit der Sicherheitsbeauftragten, die vielleicht auch manchen Führungskräften erstmal Schwierigkeiten macht. Also die kann man ja nicht wöchentlich anweisen, zu sagen, im Sinne ihrer Beauftragung für Sicherheit zu sorgen. Das sollen die gar nicht. Die sollen von sich aus gucken und sagen. Es gibt, ja, aber das muss auch so sein. Das ist ja für die Kultur wichtig.
Ja. Und das ist ein Thema Sicherheitsbeauftragter. Vielleicht gehen wir noch ein Stück weiter, ne? Und sind wir, ja, ja. wenn wir schon vermutet beide, dass wir halt für das Paket ein bisschen länger brauchen
ja,
als
ja,
eine Folge.
Ja, nein, wir können ja eine Trilogie.
Genau, ja. Ich ahne es. Du würdest auch laufen, glaube ich. Vielleicht nehmen wir noch mal das Thema, den nächsten Step mit. Und ich glaube, das geht auch alles so ein bisschen unter, was jetzt kommt, weil wir alle sich auf den Sicherheitsbeauftragten gestürzt haben. Aber es geht ja auch um die Abschaffung des Druckluftbeauftragten, ne?
Mhm. Ja, ja. Wobei der Druckluftbeauftragte ja eigentlich eine ganz andere Rolle hat. Also der Druckluftbeauftragte ist ja hier für die Regelung letztendlich für den Arbeitsschutz auf Baustellen, RAP 25, ist der ja vorgesehen, weil im Tiefbau ja unter höheren Drücken gearbeitet werden muss. Im Sinne in der Baustelle. Und das ist nicht ganz ungefährlich ab einem bestimmten Druck. Also da muss tatsächlich eine fachkundige Person oder sogar eine Befähigte muss darüber dann wachen, dass die Beschäftigten auch keinen gefährlichen Einwirkungen durch Druckluft ausgesetzt sind. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, warum die Druckluftverordnung jetzt abgeschafft wird. Die ist 2017 das letzte Mal irgendwie novelliert worden. Aber den Ausschuss, den ASGB, den gibt es seit 2003 nicht mehr, der diese Regeln RAP 25 erlassen hat, wo das auch drinsteht, dass also Fachkräfte Druckluftarbeiten beaufsichtigen muss. Also es ist vom Wesen her die zu bestellende Fachkraft nach Druckluftverordnung, die abgeschafft werden soll, ist eine ganz andere als so ein Sicherheitsbeauftragter. Das wird es auch das wird es auch weiterhin geben müssen, will ich mal sagen, weil das ist nicht bürokratisch. Oder was an mir vorbeigegangen sein könnte, weil ich ja längere Zeit eben nicht mehr Aufsichtsperson bin, dass es vielleicht eine Art zu arbeiten gibt im Tiefbau, die das gar nicht mehr nötig macht. Aber dazu kann ich nichts sagen. Ja, dann würde ich sagen, ja, weg damit. Also brauchen wir nicht. Ja. Aber der wird irgendwo, diese Beauftragten werden irgendwo wieder auftauchen. Das ist, meine ich schon. Der wird dann anders heißen oder wird zusammengelegt mit irgendeinem anderen Amt.
Ja.
Aber ich finde, das ist eine gefahrengeneigte Tätigkeit. Da.
Ja. Ist das vergleichbar wie mit dem... Ist der Vergleich mit der Abschaffung von, erstmal steht da drin, von Beauftragten in Deko-Vorschrift 1, wenn man reinguckt, also ich war ein bisschen irritiert, ich hatte mal selbst im Dokument gesucht, nach der Beauftragten, ja, per Suchfunktion, und abgesehen vom Sicherheitsbeauftragten gibt es ja diese Rolle, also diese beauftragte Bezeichnung gar nicht, lustigerweise.
Nein, es gibt die nicht, aber es gibt, wenn man den Suchbegriff etwas ändert und vielleicht Aufsicht für eingibt, damit man Aufsichtsführende finden. Und bei Aufsicht, also einiges zu technischen Aufsichtspersonen, aber man wird vor allen Dingen Aufsichtsführende finden. Ich würde sagen, vom Wesen her Koordinatoren von gefährlichen Arbeiten, die von verschiedenen Firmen durchgeführt werden. Ich finde es nicht unsinnvoll, norddeutscher Superlativ, dass man da solche Personen hat, muss ich sagen. Ne? Ich wieder ein Beispiel vielleicht auch wirklich aus der Industriereinigung, wo dann einfach auch zwei Fremdfirmen vielleicht ein altes Kraftwerk sauber machen. Die haben den Auftrag. Die müssen miteinander kommunizieren können. Da muss es irgendeine Person, und wenn es am Ende eine KI ist, aber die gibt es noch nicht und wahrscheinlich in 10 Jahren noch nicht, muss irgendwo mal eine Koordination stattfinden. Altmodisch ausgedrückt vielleicht Aufsicht führen, aber das ist vom Wesen her noch was anderes. als Sicherheitsbeauftragter.
Genau, du hast ja die Fremdfirmen, die, zum Beispiel diese zwei Fremdfirmen, die was machen, plus nochmal in der Produktion dann nochmal die Leute der Produktion, die auch noch da sind. Also das habe ich auch meine, also ich weiß nicht, ob man es jetzt nur aus der DGUV-Vorschrift 1 rausnehmen möchte oder generell streichen will. Also wenn man es generell streichen wollte, würde ich auch sagen, das ist eher der falsche Weg. Ne? Also wir haben gerade bei Fremdfirmen, passiert ja relativ viel.
Ja, eben.
So, ja, das hat man vielleicht, sage ich mal, ein Unternehmen, was kulturell vielleicht schon gut vorangeschritten ist. Das heißt ja nicht, dass auch die Fremdfirma gut vorangeschritten ist. Ich erinnere mich immer gerne an den Gerüstbauer bei einem Arbeitgeber, da, wenn der aufs Gelände aufgefahren ist, da habe ich schon mal gefragt, wie der mit seinem Anhänger durch den TÜV gekommen ist, weil da so viel Korrosion war. Und dann wusste es genau, wenn der auf dem Hof rauffährt, diese Fremdfirma, dann hast du nur Rennerei. Das war der günstigste. Du weißt genau, okay, wie immer im Leben, wer billig kauft, kauft zweimal, ne? Wie bei Fremdfirmen auch. So, und dann hast du diese Rennerei. Wenn du dann nicht mal einen Koordinator dafür hast, ja, dann ist das aus meiner Sicht ein Risiko, was dann wirklich noch über den Risiken liegt, die man mal in den Sicherheitsbeauftragten beschreibt, wenn diese Rolle jetzt nicht mehr da ist.
Ja, also musst du sich auch fragen, was dann? Also einfach dann gar niemanden, denn also völlig autonomes Nebeneinander herarbeiten, auch kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich glaube es auch nicht. Ich kann am besten wählen, das kann ich auch nicht vorstellen. Ich glaube, das ist nicht das, was der BDA möchte. Das glaube ich auch nicht. Also die schreiben ja auch in vielen in den Positionspapier an vielen Stellen rein. Ja, da auch beim Thema Leitern steht ja auch drin, ne? Da wo halt komplexe Leitern sind, müssen auch Sachprüfungen mal da stattfinden. Das haben wir selbst reingeschrieben auch, ne? Vielleicht ein Punkt für den nächsten Podcast, auch da mal raufzuschauen, für die nächste Folge.
Ja, weil
von daher glaube ich nicht, dass man damit meint, das kann pauschal weg. Das glaube ich ja nicht.
Nee, nein. Also seh ich auch überhaupt nicht. Also das wissen wir auch gerade bei solchen Arbeiten, das erfahrungsgemäß passiert da eben viel durch Kommunikationsprobleme. Und warum gibt es Koordinatoren auf Baustellen? Das ist letztendlich genau das Gleiche, weil viele Fremdfirmen arbeiten da zusammen und der Aufsichtführende hier ist vom Wesen her, denke ich, so ungefähr das Gleiche.
Ja.
Das ist, je nachdem, wie man ihn ausstattet. Aber das können ja die Unternehmer, die das machen, frei entscheiden. Können sich sogar entscheiden.
Du bist ja im Thema Gefährdungsbeurteilung. Ja.
Können sogar frei entscheiden, du machst das. Nee, will ich nicht. Ja, okay, dann mache ich das. Dann stelle ich den. Na, also die können ja frei verhandeln.
Ja.
Das ist ja noch nicht mal so, der Auftraggeber hat, sondern das ist ja auch möglich, dass man das, Hauptsache man hat einen, auf den man sich geeinigt hat oder einen. Ja.
Also ich glaube halt auch, selbst Unternehmen, also auch da, also die meisten Unternehmen haben ja ein gutes Gefühl, was zu Risiken, ne? Und ich glaube, selbst wenn das raus wäre, würden die es trotzdem machen, weil die halt die Risiken ja auch erkennen, abgesehen immer von den schwarzen Schafen, die es überall gibt.
Ich frage mich jetzt, also vielleicht kriegen wir ja die Antwort. Jetzt gerade zu diesem Thema, gerade Abschaffung von weiteren Beauftragten, also jetzt hier den Aufsichtsführenden, inwieweit das, und damit hatte ich auch zu tun, als ich auch noch im staatlichen Regelwerk Regelsetzer war, also Teil des Apparats, ist das überhaupt evidenzbasiert, was ihr da macht?
Ja.
Gibt es überhaupt eine Evidenz für die oder diejenige Maßnahme? Jetzt mal umgekehrt gefragt, wer hat gesagt, dass das evident ist, dass man die abschaffen soll? Oder ist das ein Ansatz, den man erstmal macht? Ne? Also ist es von, ich weiß nicht, woher das gekommen ist, ob das tatsächlich eine Forderung, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, eine Forderung von der BDA, ist, das wollen wir auch nicht haben, weil, oder ist das, ich weiß nicht, wie das entstanden ist.
Ich habe das nicht gelesen, ich habe das echt nochmal angeschaut im Vorfeld, das Positionspapier, ich habe das zumindest in dem Papier weniger Bürokratie, besserer Arbeitsschutz, da reden wir vom Leiterbeauftragten, es wurde ja klargestellt, den gibt es ja gar nicht, der wurde ja klargestellt, da ist die Rede von, ne? Also Carsten Lindemann ist grüßen, so, aber es wird halt nichts DGUV-Vorschrift 1 und Beauftragte gesagt und auch nichts über das Thema Fremdfirmenkoordination, von da war ich da auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
Na, wir werden sehen. Ich meine, die DGUV-Vorschrift und die Vorschriften sind ja auch von der Selbstverwaltung und von den Mitgliedern mehr oder weniger der DGUV, salopp gesagt, auch zu erlassen und in Kraft zu setzen. Und das ist, denke ich, auch politisch nicht so ganz einfach. Das ist Selbstverwaltung. Und es steht auch ziemlich viel, muss man jetzt auch mal sagen, Gutes und Einfaches in der DGUV-Vorschrift 1 drin. wenn man sich danach richtet, ohne dass man das wirklich noch im vierstufigen untergesetzlichen Regelwerk nochmal konkretisieren muss. Da steht schon sehr viel drin in der Vorschrift 1, mit der man auch viel anfangen kann. Vielleicht ist schon relativ unbürokratisch, muss ich mal sagen, wenn man das liest.
Ja. Vielleicht nochmal zum Abschluss der heutigen Folge. Ja. Wir hängen noch einer ran, ne? Weil zur heutigen Folge, worüber wir auch gesprochen haben am 11. September, und zwar was ja auch abgeschafft werden soll, ist die arbeitsschutzrechtliche Doppelprüfung bei dienstlichlosen Fahrzeugen. Da haben wir gesagt, okay, die normale Prüfung HU, AU ist ausreichend. Da haben wir auch drüber gesprochen.
Ja, das stimmt. Ich hatte ja nun versucht, nochmal auch Kontakt aufzunehmen, aber ist mir nicht gelungen, zu den Erlassenden, vor allen Dingen dieser DGUV-Vorschrift, Fahrzeuge oder so. Also da müssen wir noch mal sehen. Das ist tatsächlich ja eine dienstliche Verwendung und nach wie vor ist ja der Unternehmer verantwortlich, dass denen, die mit seinem Dienstwagen, das ist ja dennoch rumfahren, auch gesund bleiben. Wobei auch hier, muss man ja schon mal sehen, es handelt sich eben halt um Pkw.
Genau, nicht Nutzfahrzeuge, ne? Es ist wirklich der Pkw, der gemeint
ist. Es geht um Pkw, da könnte man dann vielleicht, sage ich mal, schweren Herzens drüber nachdenken, dass man, auch wenn die STV, die STVZO, die STVO-Prüfung das nicht hergibt, nämlich eben halt nicht auf Arbeitsschutz prüft, kann man sagen, gut, okay, das ist wie Homeoffice. Im Grunde genommen, um das mal zu sagen. Bei Nutzfahrzeugen mit Aufstiegen und
was anderes, und, glaube ich.
Das ist was anderes. Das ist leider so, weil da ja dann teilweise auch der eine liefert das Chassis und den Rest und der andere den Aufbau und da entsteht ja was völlig Neues und das muss man dann auf Arbeitssicherheit eben auch prüfen. Das finde ich schon. Genau.
Beim Dienstfahrzeug, also beim Pkw würde ich sagen, kein Applaus, aber Daumen nach oben von mir. Ich absolut nachvollziehen. Die Sichtprüfung haben wir sowieso. Und ich glaube, da ist wirklich ein Punkt. Und da haben hat auch der BDA aus meiner Sicht auch einen Punkt. Er sagt, das ist vielleicht Hosenträger und Gürtel, wenn ich in der Sichtprüfung mache. Also so ist das meine Meinung.
Ja. Gleichwohl muss es denn natürlich, aber ich meine, das ist auch ein Thema Unterweisung. Aber ich meine, auch der das Dienstfahrzeug Benutzende muss natürlich auch hin und wieder prüfen, dass auch alles geht. Genau. Ne? Das ist so. Also ich meine, wer macht denn schon, wer macht dann vor der Fahrtantritt, prüft oder lässt noch den Nachbarn prüfen, ob die Bremslichter hinten gehen?
Wie du also, nicht?
Ja, doch, im Winter. Im Winter auf jeden Fall. Nee, aber jetzt, wenn das für einen dienstlichen Gebrauch ist, muss man schon mal sagen, da muss er zumindest irgendwie mal was vorsehen, dass man da nicht alle 4 Jahre oder so einmal drauf guckt, sondern, wobei, die sind ja alle mit Elektronik ausgestattet. Die Fahrzeuge, dass wahrscheinlich im Armaturenbrett ohnehin irgendeine Anzeige kommt oder ein Signal, ey, da ist was nicht in Ordnung.
Ich glaube, dass auch da ist, wäre die Gefährdungsbeurteilung am Ende des Tages, wie ich gucke, okay, wie oft nutze ich den Wagen, glaube ich, auch Unterweisung zu sagen, okay, guck mal regelmäßig rauf. Ne?
Es gibt allerdings eine Sache, und zwar ist Ladungssicherung. Auch angenommen, der Dienstwagen ist ein Pkw-Kombi und es werden regelmäßig, schwere Exponate für den Vertrieb, ne? Der hat dann irgendwelche Ständerbohrmaschinen da hinten drin und die muss er dann mit. Na, und die müssen ja auch gesichert werden. Das heißt, in dem Fahrzeug, und das ist meines Erachtens auch noch nicht immer so, müssen natürlich auch Zurpunkte sein, dass man auch Ladungssicherung vornehmen kann. In diesem Fall würde ich mal sagen, das muss schon noch geprüft werden, ob das geht. Weil sonst wird der irgendwann mal beim Bremsvorgang erdrückt von seiner eigenen Last. Genauso wie bei den Servicefahrzeugen. Beim ganz normalen Dienstfahrzeug würde ich sagen, nein. Ne, Pkw. Aber wenn damit tatsächlich richtig was transportiert wird, dann ist es eigentlich schon wieder mehr ein Nutzfahrzeug.
Ja. Also, ja, sehr schön.
Ne, das haben also die Zurpunkte Folge, ne? Da hinten, das ist mitunter nicht so einfach. Ja. Bei mir, ich habe zum Glück welche. Ja.
Ja, mit den Zurpunkten, würde ich sagen, beenden wir die erste Folge.
Ja, genau.
Ja? Und können schon mal verabreden, das machen wir gleich für die nächste Aufnahme.
Ja,
das machen wir. Aber wir haben ja noch 2 Pakete vor uns. Ja?
Haben wir vor uns, genau. Ja. Gehen wir mal an die ganzen anderen Beauftragten. Genau. Ran.
Ja, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch.
Ich danke dir auch. Das war wieder ein Genuss, muss man sagen.
Genau. Und dann für die Hörer, ja, dieses Paket 1 und Paket 2 kommt auch in den nächsten Folgen für euch.
Gut.
Und dann nochmal zum Ende. Besucht uns auf der A+A, ne?
Ja, auf der A+A in Düsseldorf vom 4. bis zum 7. November. Und nicht nur die Messe, sondern auch den Kongress. Das ist wirklich ein, sagen wir mal, ein Feuerwerk an Themen, von KI bis zum Unterweisungsfilm, im Unterweisungshorrorfilm im Arbeitsschutzkino. Wir haben alles da, auch der internationale Teil wird bedient, auch im Messebereich. Wir pfeifen hier im Moment so ein bisschen auf dem letzten Loch, lieber Stefan, um die letzten Vorbereitungen im kleinen Basi-Team hier zu treffen. Aber das wird ein richtig toller Kongress und ich wünsche mir auch, dass ganz viele von denen, die das jetzt hören und aus deiner Gemeinde und Community, sehr einfach vorbeikommen. Und wenn die bei dir auf dem Stand sind, sagen, ey, ich möchte mal gruseln, ich möchte mal einen Kongress, dann werden wir einen Weg finden, wie das auch geht.
Alles klar. Super. Ich danke dir fürs Gespräch heute erstmal.
Ja, danke ich dir auch und wünsche dir einen schönen Tag noch.
Genau. Dann sehen wir uns nächste Woche.
Spätestens nächste Woche, ne? Genau. Welchen Stand?
Halle 5, K 07.
Wir sind Halle 5.
Genau. Tja. Wir sind in derselben Halle beide.
Wir sind nicht weit voneinander entfernt.
Genau, ja.
Wir haben übrigens ein tolles Exponat, also eine KI-gesteuerte Tischkreissäge, große, also die erkennt Hände, Menschen, alles mögliche. Also nicht nur ein stumpfer, dumpfer Sensor, oh, da ist was, sondern der weiß tatsächlich Holz von Hand und Gesicht und Haar zu unterscheiden. Ja. Tolles Ding stellt unser Institut für Arbeitsschutz hier aus.
Und dann wird es mit dem Finger getestet oder mit der Mohrrübe?
Nee, man macht das mit den Fingern. Also man prüft das. Also du kannst deine Hand, komm gerne vorbei. Du kannst, also es ist schon ein bisschen gruselig.
Also welchen lauten Schrei höre, hat die KI nicht funktioniert, ne?
Genau. Ja, das stimmt. Ich habe es gesehen, auf einer anderen Messe hatte ich das und dann da habe ich und sagte, komm, halt mal rein. Ich so, und dann habe ich mich überwunden und es funktionierte. Also alles noch da. Gut.
Okay. Und der Pflaster an den Finger war davor schon? Nee, war mit.
Okay. Du meinst das alles Plastik-Endstück klar. Mit meinem Zeigefinger.
Genau, genau. Super, besten Dank.
Ja, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.